Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Um 16 Uhr auf der 102,6 die Plattform hier bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und Thema unserer heutigen Sendung ist das Thema Karriere und Leadership, Coaching für Frauen. Es geht um Management, ja, Karrieren, die heute in etwas seltener Form noch von Frauen erreicht werden und angestrebt werden. Und wir wollen eine Stunde mit meinem Studiogast über die Möglichkeiten, über die Ist-Situation, über Coaching und alles, was in diesem Kontext von Interesse sprechen. Und bei mir heute im Studio ist die Aline Gautrein, beziehungsweise Dr. Aline Gautrein, um präzise zu sein. Aline, ganz herzlich willkommen hier bei uns im Radio. Für dich Radio-Premiere. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank.
Aline, die meisten werden dich heute das erste Mal im Radio hören. Du warst noch nie im Radio. Das heißt, die meisten Hörer werden dich auch nicht kennen. Insofern, ich würde sagen, machen wir eine kurze Vorstellrunde. Erzähl du in Kürze ein bisschen was zu dir. Alles, was relevant ist im Sinne von, ja, was hast du gemacht? Wie bist du auf das Thema gekommen, was wir heute thematisieren? Einfach ein bisschen alles, ja, Wissenswerte für die Hörer vorab.
Ja, gerne. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Aline Gautrein, ganz wichtig, Dr. Aline Gautrein. Warum das so wichtig ist, da kommen wir dann später sogar auch nochmal zu. Ist ein sehr interessantes Thema. Ich bin promovierte Chemikerin. Ich habe am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg promoviert, war dann Entwicklungsingenieurin und habe mich in meiner Karriere über die Abteilungsleiterin auch zur Bereichsleiterin und zum Mitglied in einem Managementteam in einem mittelständischen Unternehmen hochgearbeitet, ja, und war danach dann Interimsmanagerin und bin jetzt selbstständig und Unternehmerin.
Mhm. Der Schritt dann selbstständig zu werden, war dann ein großer Schritt, nehme ich mal an, oder ich meine aus dem Unternehmen, wo man vielleicht ja in etwas gesicherter oder ruhigere Umgebung schafft, da zu sagen, nee, ich will jetzt selbstständig werden, stelle mich auf eigene Beine, ist schon eine Überlegung oder schon ein größeres Risiko dann auch, oder?
Ja, sicher, also es erfordert Mut, ja, diesen Schritt zu gehen, ist sicherlich keine ganz leichte Entscheidung. Aber vieles in der Selbstständigkeit wiegt diese Unsicherheiten dann auch wieder auf. Von daher fühle ich mich ganz wohl.
Ja, heißt selbstständig, du bist dann, arbeitest dann ganz allein oder hast du dann noch ein Team um dich herum, was mit dir arbeitet? Oder ich meine, sitzt dann jetzt mehr allein für dich am Schreibtisch und telefonierst mir hier und dort, als dass du jetzt in einem Team mit, so wie vielleicht früher im Unternehmen, mit 10 anderen Personen schaffst, wo dann eben auch vielleicht mehr Kommunikation untereinander ist, wo dann einfach noch mehr Büros ist? Oder wie muss man sich das dann vorstellen?
Also mein Unternehmen selber ist im Moment noch eine One-Woman-Show, sozusagen.
Okay.
Genau.
Ja.
Aber natürlich ist in dem, was ich mache, da geht es einfach um Kommunikation. Mhm. Vor allen Dingen die Kommunikation in Unternehmen. Schwerpunkt, wie kommunizieren Männer und wie kommunizieren Frauen. Natürlich ein ganz zentrales Thema. Und deswegen tausche ich mich hier auch mit sehr vielen Leuten aus und natürlich auch mit meinen Klienten und Klientinnen.
Mhm. Ja, selber, du hast gesagt, du hast in verschiedenen Unternehmen überwiegend dann, also als Chemikerin schon in der Forschung gearbeitet, Fraunhofer Institut hast du auch schon genannt. Das heißt, du hast auf dem Gebiet schon ja sehr viel praktische Erfahrung dann eigentlich gesammelt in allen Bereichen, die irgendwo ja so in den Unternehmen bestehen, ja, in der Produktion, in der Chemie, ja, in der Fertigung wahrscheinlich, dann in der Entwicklung, Produktion, also schon sehr, sehr viel praktische Erfahrung gesammelt.
Ja, genau. Also am Fraunhofer-Institut und natürlich auch während meines Studiums war ich sehr viel im Labor unterwegs und eben auf Entwicklungs- und Forschungsebene und dann später als Abteilungsleiterin, natürlich auch als Führungskraft, als Bereichsleiterin, als Führungskraft und von einem Forschungsinstitut auch in ein Unternehmen zu gehen, zeigt einem nochmal viele Aspekte. Also von daher habe ich auch schon recht viel gesehen.
Ja, ein bisschen Hintergrund meiner Frage ist, du hast also einen Einblick ins Unternehmen, wie es läuft. Du hast jetzt nicht nur eine Einfachstelle irgendwo in einem kleinen Kämmerchen irgendwo vor dich gehabt und vor dich hin, zum Beispiel Buchungen getätigt oder sowas, sondern du hast wirklich dann schon unternehmerische ja auch Verantwortung getragen und sehr viel Kommunikation in dieser Zeit wahrscheinlich gehabt. Und ich nehme an, wenn du jetzt dich entschieden hast, selbstständig zu werden und auch in Richtung Kommunikation zu gehen, dass das, was du dort in den Unternehmen gesehen, gelernt, erfahren hast, aus deiner Sicht unbefriedigend war und du dann für dich an der Stelle ja, Änderungsbedarf oder auch Verbesserungsbedarf erkannt hast, wo du jetzt dran arbeiten möchtest? Oder wie waren denn die Momente oder die Motivation zu sagen, nee, ich gebe diese Tätigkeit zum Beispiel dann eben in der Chemie oder in der Entwicklung oder Forschung oder in der Produktion dann auf, um in Richtung Kommunikationscoaching, Richtung Führungsnachwuchs, Betreuung zu gehen und das quasi das eine abzugeben oder aufzugeben, um dann selbstständig zu werden und alles das hinter dir zu lassen dann?
Ja, also das Thema Verbesserungspotenzial, dem stellt sich jedes Unternehmen früher oder später mal, egal, ob es jetzt schon sehr, sehr gut aufgestellt ist oder vielleicht auch ein Startup, das sich erst noch entwickelt. Von daher war das jetzt nicht meine Motivation, von abhängiger Arbeit sozusagen in die Selbstständigkeit zu wechseln, sondern tatsächlich dieses Thema der Kommunikation, was sich selber bei mir als Interessenslage so entwickelt hat, einfach aus den Erfahrungen, die ich selber in Unternehmen gesammelt habe und immer wieder in Situationen gekommen bin, wo ich mir nicht erklären konnte, wie die überhaupt zustande gekommen ist und warum auch ähnliche Situationen immer wieder vorkommen und wie man die sich erfolgreich darin in solchen Situationen behauptet. Und am Anfang ging es mir dann so, dass ich gedacht habe, liegt es an mir, dass eigentlich nur ich immer in diese Situationen komme, und habe dann auch meine Umgebung beobachtet und habe festgestellt, dass Leute, die ähnlich kommunizieren, wie ich das tue, selber auch in diese Situation kommen. Also dachte ich mir, kann es nicht an mir liegen, sondern da muss irgendeine tiefergehende Systematik dahinter stecken. Und so bin ich dann auch zu dem Thema gekommen, was wir heute besprechen wollen. Und dachte, das ist so ein wichtiges und, wie ich finde, sehr fundamentales Thema, was aber weitgehend noch unbekannt ist in Deutschland, dass ich dachte, das muss jetzt einfach mal raus in die Welt. Und das war für mich die Motivation.
Auf den Punkt gefragt, hast du das Gefühl in den Unternehmen oder in dem Institut, wo du dann tätig warst, dass du als Frau dann irgendwo Nachteile hattest oder nicht so gut vorangekommen bist oder in der Kommunikation schlechter angekommen bist als die Männer, dass du ein Gefühl hattest, irgendwo ist es nicht gerecht oder nicht korrekt, dass dich das dann auch irgendwo ja genervt oder gestört hat, um dann irgendwie auch dich zu der Entscheidung zu bringen, dich mehr dann mit diesem Thema Kommunikation und einfach tiefer zu befassen, weil du auch schon gesagt hast, du hast immer so ein bisschen hinterfragt, woran liegt es und irgendwas.
Also es war schon so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich an vielen Stellen, obwohl man sagen musste, dass objektiv manche Entscheidungen oder Meinungen besser gewesen wären, doch ganz anders entschieden worden ist und ich einfach nicht so richtig verstanden habe, warum jetzt die Entscheidung ganz anders getroffen wurde, weil ich auch nachgefragt habe und da kein wirklich objektiver Grund dahinter stand. Und es ist schon auffällig, dass das Frauen öfter passiert als Männern. Es ist aber nicht so, dass das jetzt nur Frauen passiert, sondern es ist auch Männer. Und warum das so ist und woran das liegt, dazu ist heute das Thema.
Okay, das heißt, es ist jetzt nicht nur ein Männer-Frauen-Thema, sondern es ist ein Kommunikationsthema, von dem wir sprechen. Ja. Aber du bist mehr Coach für Frauen, also Männer coachst du gar nicht dann, oder? Oder würdest du auch, wenn jetzt ein Mann kommt und sagt, ich kann mich nicht gegen meinen Chef durchsetzen, bin ich dem gewappnet oder so irgendwas, würdest du den auch coachen?
Natürlich würde ich auch Männer coachen in dem Sinne. Tatsächlich würde ich eigentlich sogar lieber die Führungskräfte und die Unternehmer selbst erreichen, weil es immer noch über die den größeren Hebel gibt, um tatsächlich Frauen zu fördern und hier diese Barrieren, die da bestehen, aus meiner Ansicht nach kommunikativen Missverständnissen, diese Barrieren halt zu senken. Ja, um hier wirklich einen deutlichen Vorteil sowohl für die Unternehmer selber als auch für die Frauen, die davon betroffen sind oder auch Männer, zu schaffen.
Also haben wir gar nicht ausschließlich ein Mann-Frau-Problem oder ein Gerechtigkeitsproblem oder ein Achtungsproblem im Prinzip, sondern es ist ein Problem, das nicht alle korrekt wissen, wie kommunizieren oder grundsätzlich Frauen und Männer ein bisschen anders kommunizieren, also ein kommunikationsbasiertes Problem und Thema.
Also Männer und Frauen kommunizieren nicht nur ein bisschen anders, Männer und Frauen kommunizieren ganz grundsätzlich anders.
Ah, ja.
Und daraus ergeben sich wirklich massivste Unterschiede und und Missverständnisse und dadurch auch Konfliktpotenzial. Und das hat gar nicht so viel mit gerecht oder ungerecht zu tun. Es ist einfach ein Aneinander vorbeireden und nicht verstehen, was eigentlich passiert.
Mhm. Das heißt, das ist gar nicht mal jetzt im Sinne von, dass es die bösartigen Männer oder die Frauen irgendwie oder die bösen Frauen oder die netten Männer oder wie auch immer man das drehen mag, sondern es ist einfach ein bisschen im Wesen, im Grund, oder auch wenn man es dann nicht weiß, im Grundcharakter vielleicht des einen mit anderen Geschlechts ein bisschen angelegt, weil man anders kommuniziert. Also nicht im Grundcharakter von wegen, wir schätzen Frauen nicht oder wir sind böse zu Frauen, irgendwie das nicht, sondern es ist einfach mehr ein Kommunikationsaspekt, der den Einzelnen gar nicht bewusst ist, weil das weiß man auch nicht so.
Genau, also es geht wirklich überhaupt nicht um irgendein Blame-Game, das sind böse Männer oder was heute sich so etabliert hat, die toxischen Männer, überhaupt gar nicht. Ja, darum soll es gar nicht gehen, sondern tatsächlich, es sind ja einfach fundamentale Kommunikationsbarrieren, wo Mann nicht versteht, was Frau sagt und Frau nicht versteht, was Mann sagt, sozusagen. Und keines dieser beiden Kommunikationssysteme, auf die wir noch zu sprechen kommen, ist jetzt besser oder schlechter oder moralisch besser oder schlechter als das andere. Und das möchte ich auch immer wieder betonen, dass es hier nicht darum geht, irgendjemandem zu sagen, das ist aber gemein, was du tust oder unfair oder so.
Mhm. Frage ist, denn das, was wir jetzt als Phänomen beschreiben, ein grundsätzliches Thema, was jetzt in unserer Gesellschaft irgendwie verankert ist, oder gibt es andere Gesellschaften oder andere Gesellschaftsformen, wo dieses nicht besteht? Also ist das jetzt vielleicht in der westlichen Welt und einfach so, wie hier Mann und Frau geprägt sind, ein Ergebnis in der Kommunikation unterschiedlich zu sein, oder ist das grundsätzlich noch viel tiefer? Das heißt, es ist grundsätzlich egal, ob du jetzt, was weiß ich, zu den Menschen, die jetzt irgendwo auf einer abgeschiedenen Insel, die noch nie irgendwo außer sich selber irgendwo andere Menschen gesehen haben, irgendwo in Papua Guinea zum Beispiel, irgendwo haben die auch dann die gleichen Probleme oder Kommunikationsschwierigkeiten, die wir gleich thematisieren werden. Liegt das also ganz tief in den Menschen verwurzelt? Ist das gesellschaftliche drumherum oder wie schätzt du das ein?
Die Frage kann ich gar nicht abschließend wirklich beantworten. Also es ist wohl schon so, dass man dass dieses Modell wohl in der westlichen Welt ganz gut anwendbar ist. Ich glaube, auch in Japan kann man das ganz gut noch beobachten, wie es in anderen Kulturen wie stark das dort ausgeprägt ist, kann ich nicht genau sagen. Was ich so gelesen habe, gibt es wohl Ansätze, dass man das auch schon bei Primaten basismäßig beobachtet hat. Also ganz auszuschließen, dass das schon so ein bisschen in uns drin liegt und gar nicht mehr so viel mit der Kultur zu tun hat, gibt es da schon. Aber da ist die Forschung sicherlich noch nicht weit genug, um diese Frage jetzt wirklich abschließend zu beantworten.
Ja, weiß man denn, ob das, also wenn du gerade schon Primaten ansprichst, die Tierwelt, ist das ähnlich? Wir sind da, also wenn ich jetzt irgendein Kätzchen oder Hunde oder irgendwo oder Wellensittig angucke, da gibt es ja auch Männlein, Weiblein, gibt es da auch Kommunikationsprobleme oder ist das ein rein menschlich, also jetzt ein menschennahes Thema? Weiß man da was? Gibt es da Erforschung oder Ergebnisse irgendeiner Forschung oder weiß ich jetzt auch nicht? Oder?
Das kann ich jetzt auch nicht so genau. Wahrscheinlich kommt es da sehr darauf an, ob das soziale Tierarten sind. Oder
sag mal, der soziale, macht denn die soziale Herkunft und aus welchem, ja, sag mal, auch sag mal, Bildungslevel man kommt, auch was aus? Also ist das ein Punkt, wo man vielleicht auch Unterschiede feststellt? Oder sind die Menschen egal, ob der jetzt ein sozialer Hintergrund aus, ob der jetzt aus einem stinkreichen Hause sozusagen kommt, mit einem ganz hohen, vielleicht, na, ich muss nicht mehr hochgebildet sein, gar nicht ganz zusammen, aber aus einem Haus, sag mal, mit viel Geld, mit viel, sag mal, schon viel gereist, viel Welt, irgendwo Erfahrung, und der andere, der eben vielleicht weniger hat und auch noch nicht so in der Welt war, vielleicht etwas ärmer, in Verhältnissen kommt und gleiches Thema, macht das was? Hat die Sozialisierung, die Herkunft oder dann eben vielleicht auch die Bildung irgendwie an der Stelle, macht das einen Unterschied oder würdest du sagen, nein, das ist in allen Fällen eher untergeordnet bedeutend?
kann ich jetzt aus meiner Erfahrung nicht sagen, dass das einen Unterschied macht.
Sondern wir reden über Kommunikationsprobleme. Wir haben gesagt, das kann überwiegend zwischen Männern und Frauen auftreten, weil beide Geschlechter ein bisschen anders kommunizieren. Und grundsätzlich aber, wie gesagt, geht es ja nicht um Männerbashing oder sowas, sondern es geht eben um das Verständnis, wie kommunizieren Männer, wie kommunizieren Frauen. Das hast du schon im Vorgespräch gesagt, da geht es da in horizontale, in vertikale Kommunikation und so weiter und so fort. Sind wir sehr gespannt, was du uns jetzt dazu erklärst und berichtest.
Ja, also dieses Thema oder diese Entdeckung dieser verschiedenen Kommunikationsarten, das geht auf eine amerikanische Soziolinguistin zurück, ja, die Deborah Tennen, die das zum ersten Mal beschrieben hat. Und zwar hat sie damals eigentlich einfach nur untersuchen wollen, wie Kinder beim Spielen kommunizieren. Und dann hat sie verschiedene Versuche gemacht und hat Gruppen beobachtet und hat festgestellt, dass es zwei wesentliche Arten von Gruppen gibt, die sich hier zum Spiel treffen. Und die eine Gruppe, die braucht so circa 20 bis 30 Minuten am Anfang, wo erstmal eine Rangklärung stattfindet. Ja, wo also jedes Kind erstmal schaut, wo stehst du, wo stehe ich. Und da geht es gar nicht so sehr darum, wer jetzt der Erste ist. Auch der vorletzte Platz, der ist für die Kinder dann okay. Und wenn das aber mal geklärt ist, dann können die stundenlang super miteinander spielen, ja, und kommen prima miteinander klar. Und wenn das aber aus irgendeinem Grund, diese Rangklärung, nicht stattfinden konnte, wenn die zum Beispiel durch Erwachsene oder so unterbrochen worden ist, dann kam kein richtiges Spiel bei diesen Kindern zustande. Und die Gruppe hat sich dann nach sehr kurzer Zeit schon wieder aufgelöst.
Mhm. Wenn du sagst Rangfolge, wie wird bei Kindern die Rangfolge ermittelt? Ist das der dann, was weiß ich, mit den stärksten Muskeln oder der am größten schon ist? Oder wie ergibt sich die Rangfolge? Ich meine, bei Erwachsenen ist es dann mehr vielleicht auch der Geldbeutel oder die Managementposition, die Hierarchieebene. Mhm. Bei den Kindern ist es mehr, denke ich, mehr, ich bin der Stärkste, du bist der Schwächste oder der halt, der schon am größten oder noch am kleinsten ist. Irgendwie, wie sind dort die wesentlichen Entscheidungsmerkmale?
Naja, Kinder nutzen im Prinzip alles, was sie denken, was ihren Rang stärkt. Das sind dann auch ganz gerne mal der Beruf der Eltern oder auch da reicht dann auch die Wahrnehmung dieses Berufs in der Öffentlichkeit. Mein Papa, der ist Feuerwehrmann. Ja, zum Beispiel. Es geht jetzt nicht nur um reines Muskelspiel. Mhm. Ja, und das ergibt sich halt schon auch viel verbal. Also da findet jetzt keine wilde Rauferei statt, sondern tatsächlich wird es mehr oder weniger spielerisch dann auch festgestellt. Und es ist auch nicht so, dass dort dann nur Jungs dabei sind, sondern da findet sich auch das ein oder andere Mädchen in dieser Gruppe. Und diese Art zu kommunizieren hat Tennen als vertikale Kommunikation bezeichnet.
Da fällt mir sowas wie Pippi Langstrumpf ein, in dem Kinder und in dem Spiel ist ja Pippi Langstrumpf eindeutig das Dominierende und diejenigen, die wo es lang geht, die alles weiß, die alles kann. Und die anderen Jungs und Mädels, Annika ist das Mädchen, der Junge habe ich gerade vergessen, wie das heißt, sind eher die, die dann ihr folgen. Also das ist ja auch zum Beispiel das Mädchen in dieser Hierarchie dann eher das Dominante.
Ja, das kann durchaus vorkommen.
Ja. Aha, das heißt, sowieso sagt man noch, dass zumindest an einer gewissen Entwicklungsstufe die Mädels den Jungs voraus sind. So, aber ich glaube, das ist mehr so im Alter, so Pubertät, so irgendwie früher, so ab 10 rum, oder? Und man sagt, das sind die Mädchen schon weiter als die Jungs und die Jungs eher noch die Kinder und die Mädchen schon eher ein bisschen weiter. Aber was da auch in Bezug auf Rang und auf Bedeutung so irgendwie dann Einfluss?
Ja, was heißt voraus sein?
Ja, schon einfach ein bisschen erwachsener, tickender und denkender.
Das muss aber nicht unbedingt sich auf den Rang auswirken.
Okay. Aha. Okay. Aber bleiben wir mal bei den Kindern. Also du sagst, die beschnuppern sich sozusagen und ohne dass es sich bewusst sind, wird irgendwie eine Rang oder Hierarchie dann irgendwo gebildet.
Genau.
Die spielt sich dann ein und der eine wie der andere akzeptiert das dann irgendwie implizit, oder?
Die Gruppe, die akzeptiert das, jeder hat so seinen Platz gefunden in der Gruppe, rangmäßig, und das wird dann auch eben so akzeptiert. Und dann wird eben ein Spiel draus.
Mhm. Und was ist, wenn jetzt so zwei Alpha-Tierchen aufeinandertreffen, wo beide sehr, sagen wir mal, sehr vielleicht bestimmend oder sehr, sehr vielleicht auch laut oder irgendwie so. Ich meine, manche Kinder sind ja dann schon vielleicht auch ein bisschen frecher, sag ich mal, halten sich an gar keine Spielregeln, die anderen sind kreuzbrav und vielleicht auch ein bisschen schüchtern, was sicherlich in Bezug dann oft eben so eine Hierarchiebildung irgendwie einen Einfluss hat.
Also auch ein Patt ist okay.
Aha. Ja?
Also wenn zwei Kinder feststellen, dass sie sich quasi gleichrangig sind, dann wird das auch erstmal akzeptiert. Das wird immer mal wieder angetestet. Bist du noch auf der Position, die du vorgibst zu haben? Oder kann ich dir die jetzt streitig machen zum Beispiel? Oder bin ich noch auf derselben Position? Das wird schon immer mal wieder ausgefochten. Das passiert auch in Unternehmen. Also das verliert sich nicht in der Kindheit, sondern das zeigt sich dann später eben auch. Aber das muss jetzt nicht in wirklich 100% Rang 1, 2, 3, 4 bis zum Schluss, jeder muss irgendwie über jemand anderem drüber stehen, ausarten, sondern auch ein Patt ist in Ordnung.
Ja, gut, dann reden wir da jetzt ja über die Kinder. Wie ist das, wenn jetzt die Kinder größer werden? Dann ändert sich ja vielleicht die Lebenserfahrung, ändert sich der Background, ändert sich vielleicht die Befähigung, da ändert sich vielleicht auch die körperliche Größe. Der eine, der vorher ganz klein war, schießt auf einmal in die Höhe, wird ein großer, kräftiger und der andere, der vorher größer war, bleibt da, was weiß ich, 1,65 Meter stehen und auf einmal ist der Kleine, der vorher der Große war und so Geschichten. Kann es dann auch sein, dass wenn die Menschen jetzt ein Leben lang oder sagen wir Kinder miteinander aufwachsen, ein Leben lang irgendwo immer in der Nähe bleiben, dass dann diese Hierarchie, die mal anders oder mal war, sich dann über die Lebenszeit ändern? Oder ist die, wenn die einmal gesetzt ist, akzeptiert und bleibt dann theoretisch für eine Lebenszeit, wenn die immer beieinander blieben, bestehen? Oder kann sich das eben durch Einflüsse, durch ja, Umstände dann auch immer wieder verändern, umkippen und quasi neu sortieren?
Ja, sicher. Also der Rang muss jetzt, der ist nicht festgeschrieben von Anfang bis zum Lebensende, wenn man das einmal ausgetragen hat sozusagen, sondern der kann sich auch ständig ändern. Das ist auch in Unternehmen so, dass sich der Rang ständig ändert. Und dass man auch diesen Rang auch gerade als Frau immer wieder verteidigen muss.
Okay.
Aber das ist nicht nur bei den Frauen der Fall, sondern auch die Männer sind in diesem Rangspiel, will ich es mal beschreiben, permanent drin.
Das heißt, es gibt auf jeden Fall äußere Einflussfaktoren, die nicht sozusagen dem Menschen angeboren sind, weil wir so ein bisschen die These hatten, dass Mensch, Mann und Frau einfach anders kommunizieren vom Grundsatz, sondern es gibt dann auch Einflussfaktoren, die irgendwo prägen und die dann an der Stelle zu einer gewissen Hierarchie, Rangverschiebung dann führen.
Das eine, mit welchen Rang jetzt jemand innehat, hat mit dem Kommunikationssystem nichts zu tun, sondern das Kommunikationssystem bleibt bestehen. Mhm. Also man ist quasi in einem gewissen Heimatkommunikationssystem, wir haben ja jetzt erstmal nur das eine angesprochen, das vertikale Kommunikationssystem drin und dem bleibt man auch quasi vorhanden.
Mhm.
Zumindest sagt das meine bisherige Erfahrung.
Okay, warum heißt es dann vertikal? Das heißt, es gibt auch horizontal, das haben wir schon ein bisschen angedeutet.
Genau, also die zweite Gruppe, die Tennen da beobachtet hat, war eben eine Gruppe, die von der ersten Sekunde an sofort ins Spiel einsteigen konnte, ohne dass hier irgendwie eine Rangfolge geklärt werden musste. Und hier wurden Informationen egalitär ausgetauscht. Also du erzählst mir was von mir und ich erzähle dir was von dir. Und das auch unter Gesichtswahrungsaspekten. Das heißt, es wurde nicht ausgenutzt, dass der eine was über den anderen weiß, weil du reitest nicht auf dem rum, was ich dir erzählt habe und ich reite nicht auf dem rum, was du mir erzählt hast. Und dass hier quasi eine Gleichrangigkeit hergestellt wird und niemand quasi über den anderen herausragt.
Mhm.
Das ist die andere Gruppe, die Tennen dort beschrieben hat. Und die hat sie als horizontale Kommunikation beschrieben.
Mhm. Das heißt, das, was du gerade beschreibst, ist eine aus dem Wesen des Menschen resultierende Hierarchie oder Kommunikationsform, die aber jetzt außerhalb einer Struktur ist, wie sie zum Beispiel dann in Unternehmen oder zum Beispiel ganz streng, zum Beispiel in einem Militär vielleicht, wo ganz starke Hierarchien oder Vorgesetztenstrukturen oder Befehlsebenen gar da sind, die dann an der Stelle vielleicht die Welt völlig umgestalten. Das heißt, eines ist eine natürliche Kommunikationsebene, die zu einer gewissen Beachtung oder Nichtachtung oder Wertschätzung oder vielleicht Minderschätzung führen. Und das andere sind dann Strukturen, die außerhalb dieser anfangs einer normalen Hierarchie drüber kommen. Das sind einfach zum Beispiel Ebene Chef-Mitarbeiter oder vorgesetzter Mitarbeiter, die dann plötzlich ganz anders ausschauen können. Das heißt, irgendjemand ist zum Beispiel in vorgesetzten Positionen, der vielleicht, wenn er jetzt nie diese nicht hätte und den Menschen nur privat oder aus dem Kindergarten kennt hätte, vielleicht ganz anders sich ergeben hätte. Wie also nur aufgrund einer Karriere oder einer vorgesetzten, ja, also quasi, was hat er auf der Schulter, mehr oder weniger, also bei der Bundeswehr zum Beispiel mehr oder weniger Rang, sich ergeben und dann also außerhalb dieser Linie liegen.
Also ich denke persönlich, dass sich diese Strukturen, die sich halt eben auch in Unternehmen finden, weil es gibt sowohl Unternehmen, die stark vertikal, also hierarchisch aufgebaut sind, es gibt Unternehmen, die auch massiv horizontal quasi aufgebaut sind, also wo wirklich versucht wird, da zu sagen, ja, wir sind alle gleich und es gibt eigentlich keine wirkliche Hierarchie, dass sich das quasi als natürliche Folge dieser doch real existierenden Kommunikationssysteme einfach ergibt. Aber also man kann das eigentlich nicht 100% streng voneinander trennen und dieses vertikale und horizontale Kommunizieren, das spiegelt sich natürlich in den Unternehmen wieder, aber auch im Privatleben.
Würdest du an der Stelle sagen, dass dann diese Strukturen eines Unternehmens, ob horizontal, vertikal, an der Stelle grundsätzlich problematisch sind, dass man möglichst auf dem möglichst gleichen Level, ohne viel Hierarchie, ohne jetzt Differenz irgendwie deutlich werden zu lassen, sprechen sollte? Oder ist das eine natürliche, richtige Form, dass es dann eben doch Hierarchien gibt und im Prinzip einer vielleicht das Sagen hat und die anderen führen aus, weil es sonst zu langen Diskussionen führt und man sich nicht einigt? Würdest du das grundsätzlich als positiv oder als negativ bewerten?
Weder noch. Ja, also ich würde das jetzt gar nicht bewerten. Problematisch wird es erst dann, also beide Kommunikationssysteme haben ihre Vor- und Nachteile. Und problematisch wird es erst dann, wenn beide Kommunikationssysteme aufeinandertreffen und für sich aber den Anspruch haben oder zu glauben, dass sie das einzige Kommunikationssystem sind, das existiert. Mhm. Und dann kommt es eben zu den Missverständnissen, gerade in Unternehmen und in Führungspositionen und so weiter, über die wir noch sprechen wollten.
Aus den ganzen Umständen, die an der Stelle letztendlich einfach da sind, gibt es auch in Unternehmen die ein oder andere Problematik. Und darüber wollen wir sprechen, Aline.
Ja, sehr gerne. Also gerade in Unternehmen, wo normalerweise immer beide Systeme aufeinandertreffen, sowohl das vertikale als auch das horizontale System und eben diese Unkenntnis, dass es beide Systeme gibt, ergeben sich einfach ganz häufig ganz bizarre Situationen, wo sich vor allen Dingen Frau häufig nicht vorstellen kann, wie es überhaupt dazu gekommen ist, oder auch Männer ganz, ganz unverständlich den Kopf schütteln und sich wundern und denken, warum reagiert sie jetzt so? Ja, so nach dem Motto, so war es ja eigentlich gar nicht gemeint. Warum ist sie denn jetzt irgendwie so ein bisschen pikiert oder angefressen?
Ja.
Genau. Und das ergibt sich halt ganz viel dadurch, dass Männer eben, also Tennen beschreibt, dass Männer kommunizieren in so einem Kommunikationssystem, das sich mit einer Rang- und einer sogenannten Revierachse beschreiben lässt. Also es geht ganz, ganz viel eben um diesen Rang, wo stehe ich in diesem sozialen Gefüge, was ein Unternehmen ja nun mal auch ist. Wo stehe ich da? Wer ist mein Chef? Wessen Chef bin ich? Wer hat mir was zu sagen? Wem sage ich was? Ja, und Revier, wo ist jetzt mein Revier? Also wo ist mein Büro, mein Schreibtisch und so weiter. Ja, und das spielt in dem horizontalen System praktisch gar keine Rolle. Das horizontale System bewegt sich eher so auf der Zugehörigkeit und der Inhaltsachse. Wir hatten ja gerade eben schon gesagt, diese Kindergruppe, die sofort ins Spiel einsteigen konnte, ohne dass irgendein Revier oder Rang geklärt werden musste, sondern inhaltlich sofort ins Spiel übergehen konnte. Und hier kommt es darauf an, für die Leute, dass wirklich eine gute Stimmung im Team ist, dass jeder quasi gerne arbeitet, dass es den Leuten gut geht. Und hier geht es halt hauptsächlich tatsächlich um Sachfragen, die hier zuallererst eine Rolle spielen. Und für die ist diese Rangspiele, die Männer einfach immer miteinander oder vertikal kommunizierende eigentlich immer ablaufen haben, kommen bei vielen Frauen so, ja, jetzt müssen sie hier wieder erstmal zeigen, wer sie sind. Und das ist auch tatsächlich so, das müssen Männer auch machen. Und das ist für die tatsächlich existenziell, dass die das machen, weil es für die einfach ein tiefes Bedürfnis ist, das zu klären. Bevor das nicht geklärt ist, können die quasi gar nicht in die Sachebene wechseln, während das für Frauen halt total befremdlich ist und die eigentlich sofort im Inhaltsmodus sind und sagen, ja, wir sind jetzt hier zum Meeting und wir müssen ja was Wichtiges besprechen, da will ich jetzt einsteigen und das gar nicht so richtig nachvollziehen können, was da eigentlich passiert.
Würdest du sagen, dass das absolut gilt, dass das also, wenn es Männer und Frauen oder beziehungsweise jeder Mensch ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, ist es eine Tendenz oder ist das absolut, ist das dominant? Wie schätzt du das jetzt im Zusammenkommen? Ist das Main Argument irgendwo, was jetzt letztendlich die Kommunikation, ob es funktioniert oder nicht, funktioniert bestimmt oder können auch andere Faktoren da mitspielen oder kann das sein, dass das nur sehr, sehr untergeordnet ist? Also wie gesagt, Menschen sind ja Individuen, keiner ist wie der andere. Oder wie stark ausgeprägt ist das deiner Ansicht nach?
Also es ist schon so, dass ich jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass es quasi Mischformen zwischen den beiden Kommunikationsheimatsystemen gibt. Es ist schon so, dass wenn jemand, der zum Beispiel im horizontalen System jetzt einfach schon lange dabei ist, einfach durch Lernen und Beobachten viele Aspekte aus dem Vertikalen quasi lernt. Also er lernt sozusagen eine Fremdsprache und umgekehrt das Gleiche. Ja. Aber natürlich, je nachdem, wie ausgeprägt das jetzt alles stattfindet, das spielt sicherlich der Charakter und auch zu welchen Mitteln quasi gegriffen wird, um seinen eigenen Rang deutlich zu machen oder zu erkämpfen, spielt natürlich der Charakter der Einzelperson ganz stark mit rein.
Mhm. Ja, grundsätzlich, weil du das jetzt angesprochen hast, selber ja auch Management erfahren hast, wie würdest du jetzt dann sagen, funktioniert dann in welcher Form am besten oder weniger die Kommunikation? Nimm mal an, Mann, Chef, hat Frauen und Männer unter sich? Variante A, der Fall 1 und der Fall B, Frau, Management oder Führungskraft, man hat Männer und auch Frauen unter sich. Wer kommt dann vielleicht besser mit klar? Wo gibt es dann mehr die Schwierigkeiten? Gibt es dann irgendwie schon eine Tendenz?
Der zweisprachig daher kommt, der kommt am besten klar. Also ein Mann, der Vertikale unter sich hat oder ein vertikal kommunizierender Mann oder Führungskraft, die Vertikale unter sich hat, mit denen kommen die prima klar. Das ist kein Problem. Der hat eher Probleme mit den Horizontalen. Umgekehrt haben horizontale Führungskräfte ein Problem mit vertikalen Untergebenen, wenn sie hier nicht verstehen, wie derjenige gegenüber tickt und was er versteht, wenn ich irgendwas sage oder tue. Und die Führungskraft, die um beide Systeme weiß und am besten auch noch beides sprechen kann, das ist die sicherlich am erfolgreichsten ist.
Wobei du sagst, darum weiß, das eine haben wir aber gesagt, ist grundsätzlich eine angeborene Eigenschaft. Das heißt, auch mit dem Wissen, dass man in einer gewissen Weise vielleicht sowas beachten muss, hat man ja doch ein gewisses Naturell, oder wie wir vorher gelernt haben, einfach ein bisschen, was man halt mitbringt. Und das gesagt, das ticken manchen Menschen, Männer und Frauen halt auch ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die Frage ist, wie weit kann man das dann durch aktives Wissen und Steuern irgendwo beeinflussen und wie viel ist eben dann halt einfach da und implizit vielleicht irgendwie geschieht, dass man es gar nicht bewirken, besteuern oder was ändern kann.
Naja, also es gibt schon Dinge oder es gibt schon gewisse Mittel, die in den beiden Kommunikationssystemen immer wieder vorkommen. Also wenn man sich jetzt verschiedene Eskalationsstufen, sagen wir mal, im vertikalen Kommunikationssystem angeht, also wenn es jemandem wirklich um etwas geht, was er gerne durchsetzen möchte, dann kann er sich da verschiedene Eskalationsstufen der Kommunikation bedienen. Und die sind im Prinzip immer gleich. Und die kann man sich auch handwerklich abschauen und auch erlernen und auch sehen, was der andere macht und dann auch wissen, wie man das abwehrt, wenn man jetzt quasi der Opponent ist.
Sozusagen. Ist dann grundsätzlich das schon mal vorweg bei Stellenbesetzungen auch dann zu überlegen, der Kontext, also wer in welcher Form in den umgebenden oder mit dieser zu besetzenden Stelle in Kommunikation steht, mit welchem Personenkreis das dann ist, dass man daraus dann ableitet, wer vielleicht in die Stelle reinkommt, weil man dann absehen kann, kann funktionieren, kann nicht funktionieren, weil der eine mehr horizont, der andere mehr vertikal, der andere vielleicht beides besser oder der andere ist mit überwiegend die eine oder die andere Richtung bewegend kommunizieren. Und kann man daraus oder müsste man daraus dann auch eben ja, bei Stellenbesetzungen Rückschlüsse ziehen, wer da passt und wer vielleicht nicht so passt?
Also man sollte das auf jeden Fall berücksichtigen, ja. Wen man dort als Führungskraft hat oder wie sich das Team schon zusammensetzt und sich dann sehr genau überlegen, welche Person man dann in dieses Team mit reinsetzt. Also wenn ich jetzt eine vertikale Funktion in ein reines horizontales Team reinsetze, dann wird das für diese Vertikalen sicherlich kein Zuckerschlecken und umgekehrt genauso.
Mhm. Welche Folge hat es jetzt? Wer ist für welche? Also Mann, Frau, ist es dann schwieriger? Ich meine, du beklagst ja auch das im Prinzip oder versuchst ja auch Frauen zu fördern, dass in Führungspositionen immer noch etwas selten Frauen zu finden sind, haben auch so im Ankündigungstext drin. Ist es darauf dann zurückzuführen, auf die an der Stelle noch Defizite, was Wissen und Kommunikation angeht, Defizite um Berücksichtigung bei Stellenbesetzung oder im Naturell irgendwo einfach, dass die einen einfach sich dann weniger gut durchsetzen können? Wie ist da der Zusammenhang? Wie siehst du das?
Ja, die Problematik ergibt sich halt einfach daraus, wenn die meisten Frauen, die sind eher im horizontalen System zu finden. Und wie ich ja schon sagte, ist es für Vertikale, was halt hauptsächlich Männer sind, existenziell, dass diese Rangfolge geklärt ist und dass mein Gegenüber sich seines eigenen Ranges bewusst ist und diesen auch entsprechend darstellt und verteidigt. So würde ich es jetzt mal ausdrücken. Für Frauen spielt es aber überhaupt keine Rolle, was zur Folge hat, dass die sich normalerweise an solchen Rangspielen überhaupt nicht beteiligen, sondern eher so passiv daneben sitzen oder das über sich ergehen lassen, mehr oder weniger. Was dazu führt, dass es bei den vertikalen Kollegen so ankommt, naja, die hat es dann wohl nicht so drauf. Ja, egal wie fachlich gut diese horizontale Person jetzt ist, die wird dann einfach übersehen, einfach weil sie sich hier nicht beteiligt, also sich nicht mit engagiert. Und das bedeutet für die Vertikalen, dass sie es einfach nicht kann.
Grundsätzlich, wenn das heißt, Frauen ticken mehr auf dieser horizontalen Ebene. Andererseits weiß man aber auch, und ich meine, man sieht es auch, dass aber Frauen sich auch schneller irgendwo manchmal zu streiten kommen oder was man dann nur zickig irgendwo dann beschreibt, dass sie miteinander dann auch nicht so können, dass da manchmal so Mann und Frau besser können. Also das widerspricht ja dann irgendwo der These. Aber die Praxis zeigt, dass da auch manche Frauen sich dann kritischer beäugen oder die eine oder die andere mehr motzt als die andere.
Das widerspricht der These tatsächlich gar nicht, weil ein Vorteil von diesem vertikalen System ist, dass es eigentlich praktisch nie persönlich gemeint ist. Mhm. Es geht viele Angriffe, die hier verbal kommen von Vertikalen, werden von Horizontalen sehr häufig als persönlich empfunden, sind aber in der Regel nicht so gemeint. Und auch die Erfahrung habe ich selber gemacht, wenn es dann in einem Management-Meeting schon mal höher herging und ich mir so einiges anhören durfte und danach dann der Kollege zu mir kam, na, gehen wir heute Abend noch einen Kaffee trinken oder so. Und ich ja so komplett perplex war, dachte, du hast mich hier jetzt gerade fertig gemacht und jetzt kommst du zu mir und willst mit mir einen Kaffee trinken gehen. Einfach, weil die meinen das nicht persönlich. Es ist halt, für die geht's um was, sie wollten sich durchsetzen und da bedienen sie sich eben der kommunikativen Möglichkeiten ihres Systems, die bei horizontalen Leuten aber ganz anders ankommen und von denen ganz anders interpretiert werden. Und es ist mitnichten so, dass das horizontale System ein total friedliches System wäre, sondern ganz im Gegenteil. Hier kommt es darauf an, dass eben sich niemand hervortut in irgendeiner Weise, sondern tatsächlich jeder soll eben gleichrangig sein. Und sobald einer da auch nur ein bisschen heraussticht, aus irgendeinem Grund, wird der von der Gruppe ganz schnell abgestraft und wieder zurückgepfiffen. Und da ergeben sich dann diese Zickigkeiten, wie du es gerade beschrieben hast.
Mhm. wenn man das Wissen hat und an der Stelle auch ein bisschen vielleicht ein Verständnis, wie einfach die Menschen da ticken oder was hoch und quer. Kommunikation bedeutet, muss man ja irgendwie, um sich zu verbessern in den Unternehmen oder auch für das Individuum, irgendwie Maßnahmen ableiten. Du bist die Trainerin, um genau Menschen, die vielleicht damit Schwierigkeiten haben, jetzt zu schulen. Also was kann man denen auf den Weg geben? Wo sind die Ansatzpunkte? Wie kann jeder Einzelne für sich vielleicht dann die richtigen Schlüsse ziehen? Erzähl mal so, weil letztendlich du bist ja diejenige, die an der Stelle jetzt auch die Menschen dann, ja, da coacht.
Ja, also für Frauen beziehungsweise horizontale Leute bedeutet das eigentlich, dass sie sich eben mal mit diesem vertikalen System auseinandersetzen. Und wir waren vorhin bei meinem Doktortitel zum Beispiel, was im horizontalen System gar nicht so gut ankommt, dass ich das so betone, ja, dass ich einen Doktortitel habe, weil das ist wieder so ein Merkmal, wo ich heraussteche, was im horizontalen System eben nicht gerne gesehen wird und das von vielen Horizontalen auch als richtig unangenehm empfunden wird, sowas überhaupt auszusprechen. Also seine Erfolge tatsächlich darzustellen. Das ist für horizontale Leute richtig unangenehm. Das nennt man, oder Tennen nennt es so einen rituellen Demutsreflex, der hier tatsächlich ausgeübt wird. Das heißt, wenn der Chef zum Beispiel auf mich zukommt und mir sagt, das war ein super Projekt, das hast du super hingekriegt und da muss ich dich mal loben, dann werden sie von den allermeisten horizontalen Leuten hören, so, das war ich aber nicht alleine, ja, das war das Team. Mhm. Oder, ja, das hätte ich aber auch noch viel, viel besser machen können. Und das ist so der rituelle Demutsreflex. Der Horizontal weiß schon, dass er da eine super Arbeit geleistet hat. Das ist auch objektiv messbar. Für den Chef bedeutet das aber, dass er, jetzt kommen wir zu den Vertikalen, dass der das interpretieren muss und muss das wirklich aktiv korrigieren, so diesen Demutsreflex, und muss das als solchen erkennen und nicht als eigene Herabwürdigung desjenigen, der das so macht und dann denken, ja, der hat es ja dann irgendwie doch nicht drauf, wenn er jetzt so reagiert, sondern das entschlüsseln und dass dann auch wirklich die Leistung weiterhin so anerkennen, wie sie eben da war. Ne? Und wie für die Horizontalen bedeutet das, ein Lob als solches auch akzeptieren. Jeder Vertikale würde das als solches registrieren und eben auch freudig registrieren und eventuell auch nochmal mit anderen Erfolgen nochmal nachschießen, um seine eigenen Erfolge hervorzuheben, während ein Horizontaler das runterspielt. Mhm. Ja. Also wenn man als Horizontaler sichtbar werden möchte und Karriere machen möchte, eben diesen Demutsreflex unterdrücken und aktiv über seine Erfolge, vor allem beim Chef, also bei denjenigen, wo es politisch auch drauf ankommt, zu kommunizieren.
Ja, nur ist ja in dem Unternehmen das Thema dann vielleicht, was bringt man mit? Das eine, also gerade auch wenn es einer zum Beispiel einen Abschluss als Doktor hat, der andererseits der Ingenieur, der praktische oder der Entwicklungsingenieur wird sagen, Titel ist das eine, der hat halt schön und gut sein Studium abgeschlossen, hat wunderbar gelernt, aber das Thema, also im Engineering ist dann, wie viel, sagen wir mal, Patent, wie viel Kreativität hat er, wie viel fällt ihm ein? Also anders gesagt, der Ingenieur, also der Entsprechende sagt, mir kommt es auf die Kreativität, was ihm einfällt, an. Und dann ist die Fragestellung, ob der jetzt einen Doktortitel hat, so nachgeordnet oder völlig wurscht, sage ich mal. Die Betrachtung kenne ich auch.
Das ist ein horizontaler Reflex.
Ja, ja. Ja. Mhm. Also würdest du aber sagen, dass dann umgekehrt also anstrebenswert ist, gerade jetzt vielleicht auch für Frauen, dass sie dann promovieren sollen, um besser nach oben zu kommen? Weil wir haben immer noch das Thema Führungskräfte und Frauen, und da findet man relativ selten. Also was sind dann jetzt, wenn jetzt zum Beispiel die Frauen hier auch heute diesen Artikel lesen und sagen, jawohl, wir sind interessiert, wir wollen weiterkommen, wir möchten gerne wissen, was die Aline uns jetzt empfiehlt zu tun, um eben dann eben diese Karriereleiter besser erklimmen zu können, als es dann vielleicht heute der Fall ist.
Ja, also das mit dem Doktortitel ist jetzt nicht so gemeint, dass jetzt jede Frau danach streben muss, einen Doktortitel zu kriegen und eben immer besser, immer mehr Leistung. Genau das soll es eigentlich nicht bedeuten, sondern die Erfolge, die man eben hat. Und wenn man nun mal den Doktor gemacht hat, dann darf man das auch gerne sagen, dass man den gemacht hat. Oder wenn man eine spezielle Position im Unternehmen hat, wenn man Abteilungsleiterin zum Beispiel ist, dass man das auch sagt, ich bin Abteilungsleiterin HR zum Beispiel, oder ich bin Abteilungsleiterin Strategie. Auch nicht sagen, ich leite die Abteilung Strategie, weil auch das wieder so ein bisschen Herabstufen ist, sondern wirklich, ich bin die Abteilungsleiterin der Strategie, sich seiner Rolle, die man hier hat, bewusst sein und die Erfolge, die man hat, auch gerne aussprechen darf. Und für vertikale Leute ist das tatsächlich auch eine Form der Höflichkeit, das zu tun. Während es für Horizontale eher unhöflich ist, das so hervorzuspielen, ist es für Vertikale eine Form der Höflichkeit, einem mitzuteilen, wo man selber steht, damit er sich selber auch einordnen kann.
Wenn du jetzt aber auf Menschen triffst, die du nicht kennst, dann weißt du gar nicht, in welche Richtung der tickt. Du hast zwar eine Annahme, du wirst wahrscheinlich sagen, du triffst auf eine Frau, es ist mehr die Horizontale, triffst du auf einen Mann mehr die vertikale Kommunikation. Das heißt, im einen oder im anderen Fall verhältst du dich dann unterschiedlich, erzählst du andere Dinge oder kommunizierst du dann anders oder wie was tun? Vor allem, wenn der Gegenüber diese Theorie, die du jetzt gerade erklärt hast, auch gar nicht kennt.
Ja, die brauche auch nicht zu kennen,
ja.
Wenn ich auf diese Person treffe. Wenn ich jetzt, man sieht es auch ein bisschen äußerlich, ob jemand vertikal oder horizontal ist. Horizontale Leute neigen dazu, sich selber eher ein bisschen kleiner zu machen von ihrer Körperhaltung her und schnell zu gehen, schnell zu sprechen, schnelle Gesten zu machen, während Vertikale für die ist gerade zum Beispiel Meetingräume oder auch das draußen, für die ist das eine Bühne, wo sie sich zeigen können, wo sie sich präsentieren können und das passiert langsam. Die sprechen langsamer, sie sprechen lauter, sie bewegen sich auch wesentlich langsamer als horizontale Leute das tun. Na, daran kann man das schon mal so ein bisschen ablesen und mit Vertikalen spricht man dann möglichst vertikal und mit Horizontalen eben horizontal.
Wobei ich schon sagen würde, das ist natürlich auch mit dem Naturell, dem einen ist mehr gegeben als dem anderen. Ich meine, der eine ist auch sprachbefähigt, der hat es halt mitbekommen und der andere ist es vielleicht nicht und der andere ist vielleicht unsicher. Der eine steht halt gerne auf der Bühne sozusagen, ist ein natürlicher einfach Unterhalter oder natürlicher auch befähigter Redner und der andere ist es nicht und zieht dann einfach mehr zurück. Das heißt, das sind auch bestimmte Eigenschaften, die man halt von Geburt an einfach mitkriegt. Also ich kenne Leute, die zum Beispiel sehr ungern auch ins Radio kommen und reden. Und dann gibt's andere Menschen, die sagen, boah, klar, gar kein Problem und wollen wir. Also da gibt's auch unterschiedliche einfach Befähigungen.
Ja, auf jeden Fall. Auch gerade für Horizontale, die in der Regel eigentlich nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, sondern wo es wirklich, die möchten gar nicht so viel über sich selber sprechen und sich selbst hervortun, sondern eben über die Sache. Aber gerade für Führungskräfte, die sich eben im vertikalen Kontext auch bewegen als Horizontale, die müssen sich, da gebe ich den Tipp einfach, sich ihrer Rolle, die sie hier haben, bewusst sein und nicht sagen, ja, ich komme jetzt hier als Frau Dr. Gautrein in den Meetingraum, sondern ich komme als Bereichsleiterin Dr. Aline Gautrein dahin und mir dies als Rolle, das ist meine Rolle, Bewusstsein. Ich bin hier eine Führungskraft, ich bin eine Leitung, ich habe eine Leitungsfunktion inne. Und wenn mich jetzt jemand in dieser Position anzweifelt, in irgendeiner Art und Weise, um seine eigenen Interessen durchzusetzen, dass ich das nicht als persönlichen Angriff missverstehe, sondern eben als Angriff auf meine Rolle, weil es genau auch ist. Und dass ich die dann aber auch verteidigen muss.
Das, was du jetzt ansprichst, basiert auf einer Theorie von den Namen, sag mal.
Deborah Tennen.
Genau. Ist das in der Wissenschaft so anerkannt? Gilt das als verifiziert oder ist es eine Theorie, die von einigen Leuten akzeptiert und anderen bestätigt oder anderen angezweifelt wird? Wie unstrittig oder wie strittig ist das Ganze?
Also Deborah Tennen hat sehr viele Veröffentlichungen dazu geschrieben, auch sehr viele Bücher. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die das anzweifeln. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus muss ich aber sagen, es stimmt einfach. Ja, diese Beobachtungen, die man da macht, die kann ich einfach in meinem Alltag verifizieren. Und wenn ich dann selber das vertikale Kommunikationssystem anwende, bin ich selber immer wieder von den Ergebnissen, die da plötzlich kommen, überrascht.
Was heißt das jetzt von Unternehmen? Würdest du damit allen Unternehmen empfehlen, dass ihre Führungskräfte auf entsprechende Schulung schicken? Oder was heißt das? Also aus deiner Sicht ist ja irgendwo der Ist-Zustand nicht ganz befriedigend. Und du würdest ja gerne was verändern oder auch die Informationen heute teilen, um Veränderungen herbeizuführen. Und die Frage ist, was tun nun konkret?
Also den größten Benefit für jedes Unternehmen, das ich einfach sehe, ist, dass sie wenn sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass sie eben auch, dass sie lernen, sich mit Horizontalen und deren Kommunikationsstil auseinanderzusetzen, und die dann auch, dass diese auch sichtbar werden, weil Horizontale, weil sie eben so inhaltlich orientiert sind, meistens wahnsinnig gute Fachkräfte sind und das Potenzial geht einfach häufig verloren oder total unter, weil sie in diesem vertikalen System nicht sichtbar sind. Und hier geht einfach viel Know-how und viel Potenzial für die Unternehmen verloren, wenn sie das nicht beachten.
Also du meinst, die Unternehmen können durch bewusstes Beachten dieses Sachstands auf jeden Fall gewinnen.
Nur. Haben eigentlich nichts zu verlieren.
Ja. Aline, du guck auf die Uhr. Wir haben tatsächlich die Sendung schon wieder hinter uns. Mir bleibt nur, mich noch ganz schnell von dir zu verabschieden. Sagen ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast war, sagst du den Namen nochmal ganz kurz?
Dr. Aline Gautrein.
Wir sagen gemeinsam Tschüss, macht's gut und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's